Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen, Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen waren zu Besuch in der 10 Cloverfield Lane. Und ich wusste nicht so viel. Ich wusste nur, dass es in einem Bunker spielt und dass John Goodman ein etwas merkwürdiger Mensch im Bunker ist mit noch ein paar anderen. Und habe mich dann überraschen lassen. Wenn ich jetzt mehr erzähle, fange ich auch an, den Film zu spoilern. Es ist also schwierig. John Goodman ist tatsächlich der mit dem Bunker und es gibt noch zwei Menschen, die mit ihm leben. Und dauert sehr lange, bis man rausfindet, wer eigentlich wer ist und warum und was dahinter steckt. Auf jeden Fall lässt sich der Film noch ein bisschen was einfallen. Tom, wie hat er dir gefallen?
Ich glaube, du musst jetzt doch gleich den Spoiler-Alarm setzen. Also mir hat er sehr gut gefallen. Es war sozusagen ein Besuch auf dem Lande. Könnte man so ein bisschen, genau, es war so ein bisschen Amerika, wie man es aus dem Film vor allem, glaube ich, auch kennt. Für mich ein neuer Ansatz im Bunker-Genre. Da haben wir vorhin beim Essen schon kurz drüber philosophiert. Nach Eve und der letzte Gentleman, der für mich bisher so führend war in dieser Riege. Da ist ja die Geschichte, dass in den 50er Jahren irgendwie jemand den Eindruck bekommt, die Russen hätten Amerika bombardiert und vergräbt sich im Bunker und man kommt dann ganz spät wieder zurück an die Oberfläche und es lebt vom Kulturschock und von Komik. Der Film lebt nicht von Komik, so viel lässt sich mal zuallererst sagen, sondern von sehr subtil gebauter Spannung, von dem tollen Gesicht von Mary Elizabeth Winstead, die wirklich jede Gefühlsregung sehr, sehr glaubwürdig transportiert und man guckt sie nebenbei gesagt auch noch sehr gerne an, während sie das spielt.
Obwohl sie ja geholt wurde, weil sie so eine super gute und nicht, weil sie so eine super hübsche wäre.
Nein, aber sie ist einfach total attraktiv. Sie ist einfach total attraktiv in ihrer Gefühlsachterbahn, die sie da spielen muss. Ja, ich war 99% des Films dabei, muss ich jetzt leider doch als Wermutstropfen gleich nachschieben. Also ich habe mich über lange Strecken sehr gut, amüsiert ist vielleicht falsch, aber ich war über lange Strecken sehr gut unterhalten. Es ist sehr spannend gemacht, virtuos inszeniert mit allem, was so das klaustrophobische Genre zu bieten hat, mit ganz vielen Falltüren, wer ist jetzt gut und wer ist böse, so möchte man das. Überzieht allerdings am Ende für mich.
Bevor wir aber über das Ende reden, lassen wir erst nochmal Harald zur Wort vor.
Genau, den Spoiler-Annahmen jetzt noch nicht setzen.
Genau.
Hat er schon bestimmt schon gesetzt.
Ja, genau. Spätestens jetzt.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Wo fange ich an? Eigentlich ist der Film ein typisches Kammerspiel. Es gibt nur drei Personen, drei Hauptakteure und die fast bis zum Ende, wie schon gesagt, reden die miteinander, kämpfen miteinander, sind auch wieder Freunde. Dann geht auch irgendjemand über den Jordan. Und ansonsten, ich wusste ja, was mich erwartet. Also ich habe schon vorher die Kritiken gelesen und die waren eigentlich durchweg immer positiv. Und dem kann ich mich nur anschließen. Super Story, gute Musik. Ja.
Das ist mir gleich am Anfang aufgefallen. Am Anfang sehen wir eine Frau, die Angst hat und weg will. Man weiß am Anfang nicht, von was sie weg will. Offensichtlich von der Beziehung, merkt man dann später. Aber ich fand es toll, dass sie die ersten paar Minuten nur die Musik so treibt und die Stimmung setzt und dadurch alles, was sie tut, dass sie so zittert und fahrig ist, noch sehr viel verstärkt wird und man die Originalgeräusche gar nicht mehr hört. Und so macht das der Film eigentlich die ganze Zeit. Die Musik ist sehr, sehr atmosphärisch. Was mir gefallen hat, wir sind jetzt hinter dem Spoiler-Alarm, was mir gefallen hat, dass ich schön an der Nase rumgeführt wurde. Ich hatte erst so den Eindruck, oh mein Gott, sie wurde entführt, ja, und wir haben es mit einem Psycho zu tun und John Goodman ist am Anfang auch, legt den Psycho einem auch relativ nah, ohne übertrieben zu sein und dann kommt doch eine Szene, wo man von draußen eine Bedrohung sieht, wo man denkt, oh mein Gott, egal was er ist, aber da draußen ist es auch noch schlimm. Und dann hat man mal wieder den Eindruck, da im Bunker ist es schlimmer als außen. Und dann wechselt der Film nochmal total das Genre. Ich fand es eigentlich schön, dass der Film mich mehrfach am Nasenring hin und her gezogen hat und ich immer hinterher musste. Das ist so die Frage, wenn man das Genre dann, das letzte Genre am Ende aber nicht mag, dann wirft einem der Film so ein bisschen ab wie ein bockiges Pferd, so in den letzten 20 Minuten vielleicht. Aber so habe ich mehrere Genres in einem bekommen, was mir gefallen hat. Aber du wolltest sowieso über das Ende reden.
Nee, was fake ist und was ist echt, das ist sehr schön inszeniert, dass das so mehrfach die Richtung wechselt. Und da hilft sowohl die gute Inszenierung, ihr habt jetzt gerade die Anfangsszene erwähnt, wie sie weggeht, und diese scharfe Verlagerung auf die Schlüssel und auf den Ehering. Also solche kräftigen Bilder hat der Film zuhauf. Aber diese feine Dosierung und diese feine Balance, die geht für mich am Ende leider so ein bisschen verloren. Jetzt sind wir ja hinterm Spoiler-Alarm, wo die Richtung wieder zum Endzeit- und Science-Fiction- und Invasionsfilm wechselt. Eigentlich vorher schon, wo sie flüchtet aus diesem Bunker und da ein paar Mal zu viel in den Luftschacht gestochen wird. Ich meine, der Luftschacht ist ja ein ganz beliebtes Medium in amerikanischen Filmen für allerlei Problemlösungen, wenn einem in der Geschichte nichts mehr einfällt. Gut, in dieser Geschichte wirkte er auf mich relativ motiviert, aber dass da die halb aufgelöste Leiche dann noch ein paar Mal in diesen Schacht reinstechen und natürlich nicht einmal, ja, dreimal, zweimal zu viel. Und auch, dass, sagen wir mal, dann die Überraschung, huch, da sind ja wirklich Aliens draußen, die die Menschheit platt machen wollen, dass die dann so fett gefahren wird. Das war etwas zu viel für mich. Aber er kriegt dann am Ende nochmal die Kurve, wo unsere starke Heldin die Chance gibt, nochmal beim Endkampf um die Erde irgendwie mitzuwirken und sich nicht für ich gehe ins Hospital, sondern ich gehe an die Front entscheidet. So habe ich es jedenfalls interpretiert. Da hat er das kleine bisschen Boden, was er für mich verloren hat, an der Stelle wieder zurückgewonnen. Ich weiß nicht, wie habt ihr das empfunden?
Vielleicht sollte man dazu sagen, dass der Film ja wohl in dem... Dass es vorher einen Film gab, der hieß Cloverfield. Da ging es aber auch um so eine Alien-Bedrohung. Und der wurde eher mit der Handkamera gedreht. Und der spielt eigentlich auch in diesem
gleichen Zusammenhang. Es ist nicht nur das gleiche Universum, sondern es ist praktisch,
also
es ist
praktisch eine andere die gleiche Geschichte von einer anderen Perspektive.
Film, wenn du so willst.
Und wenn man den Film vorher gesehen hat, Cloverfield, dann kann man schon denken, dass es da auch noch so, wie im Namen halt 10 Cloverfield, die Aliens ja auch hervorkommen. Was ich noch sagen möchte, der Regisseur hat, das war sein erster richtiger Spielfilm und der hat vorher nur 2 Kurzfilme gedreht. Also praktisch so eine Art Debüt, wenn man so will.
Das finde ich, hat er aber auch sehr, sehr gut gemacht. Man hätte ja tatsächlich 3/4 des Films auch auf einer kleinen Theaterbühne durchziehen können. Das würde ja mit ein bisschen Hin- und Herschreiben funktionieren. Das Ende wird es dann ein bisschen schwierig, spätestens wenn dann das Auto durch die Luft fliegt.
Aber wenn das oberböse Alien-Raumschiff dann mit einer Flasche Rum, Gin oder was immer das war, als Molotow-Cocktail dann in den Flammen aufgeht. Das ist schon ein bisschen unglaubwürdig, aber gut. Ja. Er wollte es halt so haben.
Naja, ich glaube, dass sie ihre Pointe auch auskosten wollten am Ende wie die Lausbuben. Also man hätte das auch so dezent, wie der Film die ganze Zeit durchging, hätte man sogar die Alien-Pointe dezent drehen können, wenn man das gewollt hätte. Aber sie wollten zum Schluss nochmal ein bisschen auf die Kacke hauen, das haben sie gemacht. Was für mich solange ich im Kinosessel saß, funktioniert hat. Wenn man danach drüber nachdenkt, zerfällt dann der Film für dich so ein bisschen, aber solange er dauert, ist er ausreichend kurzweilig, dass er mich da überall drüber hebt. Aber ja, so jetzt den großen Kunst- und Filmgeschichte-Status würde ich ihm deswegen aber noch nicht einräumen. Ich glaube,
den Anspruch stellt er auch gar nicht. Dann haben wir schon Schlechteres gesehen.
Wir haben auch schon schlechtere C- und D-Filme gesehen und das war jetzt mal ein ausgezeichneter B-Film.
Ja. Ich glaube, die Erwartungen waren halt durch den Produzenten J.J. Abrams vielleicht ein bisschen höher,
glaube ich.
Und durch den Titel Cloverfield haben viele dann auch, wären enttäuscht gewesen, wenn es keine Außerirdischen gegeben hätte.
Ja, aber auch nur die Fans von Cloverfield. Ich glaube nicht, dass der Film, ich weiß gar nicht, ich glaube, so erfolgreich war der gar nicht in Kinos.
Wir vergeben dann doch nochmal Punkte für diesen...
Ich wollte auch nochmal auf die Musik eingehen von Bear McCreary, der für mich ja einer der ganz großen jungen oder jüngeren Filmkomponisten ist.
So jung ist er gar nicht.
Ich finde, er hat sehr schön so das, was auch für mich Lost ausgezeichnet hat. Er hat sehr schön so ein bisschen atonale Dinge irgendwie in die Musik mit eingebaut. Also durchaus bekannte Klänge, aber so ganz leicht verfremdet, wodurch da für mich ein neues Hörerlebnis sich ergeben hat. Ja, er hat ja auch den kompletten Score zu Battlestar Galactica gemacht und für mich da gezeigt, dass er alle Genres beherrscht und trotzdem ganz, ganz fantastische Themen komponieren kann. Ich glaube, da kann man noch viel erwarten und mir hat der Soundtrack sehr gut gefallen, weil er über weite Strecken unauffällig dem Film gedient hat und an den Stellen, wo ich gerne ein bisschen mehr Schub für den Bauch und für die Spannung gebraucht habe, auch da mehr getan hat.
Hat er eigentlich die Musik zu Lost gemacht?
Nein, Lost ist Michael Giacchino, Giacchino hat das in Lost ja auch gemacht. Er hat ja Teile von Flugzeugen und so genommen und hat da so Glockenspiele draus gemacht. Also das war auch so ein Hörerlebnis, ganz leicht auf eine andere Basis gesetzt. Ja.
Auf jeden Fall ein Pluspunkt für den Film. Dann kommen wir aber jetzt zu den Punkten.
Ja, ich würde dem entspannte 7 Punkte geben. Und für Mary Elizabeth Winstead vielleicht noch ein Pünktchen mehr, ja. Sie.
Ich gebe ihm 8 Punkte.
Ich muss ihm ein paar Punkte abziehen, auch wenn vieles gut war, Schauspieler, Musik und so weiter, weil am Ende war es mir nicht dezent genug, aber 6 gut unterhaltene Punkte gebe ich ihm auch. Vielen herzlichen Dank. Der Podcast steht natürlich wieder unter Creative Commons. Ihr wisst, was das bedeutet. Und ihr könnt auch unser Newsletter abonnieren und könnt uns auf iTunes auch mal loben, wenn ihr das gut findet. Und könnt auf schöner-denken.de noch viel mehr von uns hören und sehen. Dankeschön.
Sagen müssen, ihr könnt uns auch diesen, wenn ihr uns nicht mögt.